Ich meine, du kannst ja die hässlichen Kinder nicht zu Hause lassen. Das ist ja beim Schulausflug genauso wie im Bundestag. Aber
zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Ich dachte, ich unterhalte mich heute allein. Hallo.
Hi, grüß dich. Ey, morgens einen Podcast machen ist echt eine Extremwertaufgabe. Es ist einfach nicht möglich, das früher als um 9 hinzukriegen. Kompletter Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn, was da heute schon wieder alles passiert.
Schau, dann haben wir einfach ab jetzt die Demut, das einzusehen. Und dann sparen wir uns allen diesen ganzen Stress. Und dann bleibt das nach wie vor einfach um die Uhrzeit, um die wir aufnehmen.
Ja, naja, pass auf. Also dieses doppelakademische
Viertelleben. Ne? Atme erstmal durch. So und dann.
Ja, warte, ich muss noch einen richtigen Mikrofoneingang finden, nicht, dass man hier. Naja, aber ich habe von der Anmoderation habe ich auch ein bisschen was dabei.
Und dann nennt er es Anmoderation. Gut.
Anmoderation ist ein schlimmes Wort, oder?
Nee, vor allem für, also das ist ja auch, also das, was wir machen, als Anmoderation zu bezeichnen. Da spucken wir professionellen Moderatoren direkt ins Gesicht.
Du als Medienprofi, jetzt erklär mir mal, was eine Anmoderation ist.
Naja, dieser traurige Moment, wenn jemand auf die Bühne geht, Mutterseelen allein, um in das Plenum, das noch laut vor sich hin diskutiert und sehr unaufmerksam ist, die Aufmerksamkeit einzubläuen und darauf hinzuweisen, dass es gleich losgeht, mit ja, wohlgewählten Worthülsen, die in dem Moment erstmal nur ein bisschen feierlich wirken und vor allen Dingen den Raum füllen, ja, mit Aussagen, die aus Richtung der Bühne an das Ohr der wenig aufmerksamen Zuhörer dringen. So, und dann passiert nach dieser Anmoderation das, was eigentlich passieren soll, ne? Dann gibt es noch eine Abmoderation, nachdem nämlich das Wichtige passiert ist, vielleicht. Und dann kommt wieder eine Anmoderation für das nächste. Oh, okay. Oder es ist einfach nur eine Moderation. Keine Ahnung. Ich wollte jetzt nur kurz Zeit geben, in dieses Gespräch zu kommen. Es war sozusagen eine Anmoderation für dich.
Ah, und das ist dann Podcast aber hinein. Das ist dann aber nach dem Warm-up. Oder ist da. Ja, Warm-up ist ja den Zuschauer gegenüber nicht gerichtet. Ne? Warm-up ist ja eher so, um den Gast ein bisschen warm zu talken, damit er nicht gleich erstmal aufwachen muss, ne?
Na, Warm-up ist doch, also die Anmoderation für den Gast kommt doch vor dem Warm-up, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe ein Warm-up immer so verstanden, das ist einer, der labert nochmal das Publikum ein bisschen voll, damit sie wissen, okay, hier so, gleich kommt jemand, da müssen wir mal klatschen und ein bisschen was erklärt. Und,
dann
Warm-up auch noch hinter den Kulissen mit dem Gast, so ein bisschen den Smalltalk vor der Show. Ja. Ein guter Moderator pflegt diese Warm-up auch. Ne?
Ja, und da gibt es ja eigentlich einen guten Moderator begegnet und bin wohl selber auch keiner.
Hast du schon mal was moderiert?
Also
nicht im Sinne von kommentiert, sondern wirklich.
Selbstverständlich, Mike, regelmäßig.
Dein Standlang-Festival.
Beispielsweise auf Medientagen in München 2021, wo es um die Eventbranche in der Corona- und nach der Corona-Zeit geht, unter anderem mit Thomas Jensen, der zugeschaltet war nach München. Nö, das mache ich eigentlich regelmäßig.
Okay,
da werde ich sogar für gebucht.
Ein richtiger Moderator, also nicht im Chemiesinne, sondern im Mediensinne.
Ist ja schön. Also da man mich für sowas bezahlt, ja.
Krass.
Also, ne, das, wofür man bezahlt wird, ist man dann auch vermutlich.
Das klingt ganz schön nah an der Prostitution, mein Freund.
Die Medienbranche ist doch das.
Früher in der Politik nannte man sowas auch Maulhure.
Das ist ein Wort, das muss ich unbedingt in den Titel dieses Podcasts.
In Klammern geben. Leicht abwertend für jemanden das Wort reden.
Tatsächlich habe ich mich gestern nicht aus Überzeugung, sondern aus fehlender Zeit dazu entschieden, nicht zu einer Presselobbyismusveranstaltung nach Berlin zu fahren, wo Per Steinbrück gesprochen hätte, uns Hummer gegeben hätte. Ja, war ich eingeladen
Da weiß ich nicht, was schlimmer ist, Per Steinbrück oder Hummer. Ja gut, der Steinbrück ist wenigstens nicht gekocht, ne?
Aber, also aber auch rot, ne?
Ist auch. Ja, also wie rot der ist, das hat er ja in der damaliger Ministerfunktion, glaube ich, ein bisschen vermissen lassen.
Also es ist lustig, dass immer genau die Persönlichkeiten, die dann nicht in die SPD passen, eigentlich die sind, die überhaupt Aufmerksamkeit erregen.
Ja, du, ganz ehrlich, also so richtige SPD-Persönlichkeiten haben es ja auch eigentlich nie geschafft, ne, politische Macht zu entwickeln. Also ich meine, selbst Willy Brandt war ja sehr, sehr, sag ich mal, obwohl er ja prädestiniert dazu war, sagen links ideologisch idealistisch, irgendwie war ja doch auch sehr, sehr realpolitisch unterwegs. Ne? Und von Helmut Schmidt redet man eh nicht, das ist der beste CDU-Kanzler, den es je gab. Jetzt jemand wie Kurt Schumacher oder Herbert Wehner oder so, die haben das halt nie geschafft, politische Macht zu erreichen. Ne? Die waren halt ein bisschen, obwohl Kurt Schumacher ja richtig krass antikommunistisch war, ne? Auf der sozialistischen Seite, die haben das nie geschafft, sich da irgendwie durchzusetzen. Herbert Wehner hatte halt zu sehr einen kommunistischen Lebenslauf, um in der damaligen Zeit irgendeinen Stich zu tanken.
Wo wir gerade von Willy Brandt sprechen.
Ja.
Ich hab, also das fiel mir jetzt nur gerade ein, ich habe es gerade nicht überprüft, aber vielleicht bist du ja als alter SPDler da entsprechend informiert. Als ich jetzt am Wochenende bei der 100 Jahre Augsteinfeier im Spiegel in Hamburg war, bin ich im Gespräch mit einem anderen Journalisten auch über den Punkt gestolpert, dass Willy Brandt mal einen Nazi umgebracht hat in den 20er, 30er Jahren. Der ist ja ins Exil gegangen irgendwie und dass das da auch irgendwas damit zu tun hatte.
Weißt du darüber was? Der ist im norwegischen Exil gewesen, der hat ja auch fließend norwegisch gesprochen, aber dass der einen Polizisten umgebracht hat, das weiß ich nicht. Ich weiß, Erich Mielke hat einen Polizisten umgebracht. Dafür ist er ja nach der Wende sogar noch verurteilt worden, zu 9 Jahren noch irgendwas. Aber bei Willy Brandt, nee, das sagt mir nichts.
Ja, vielleicht hatte der das durcheinander gebracht. Ich habe das jetzt beim Recherchieren auch nicht gesehen, dachte so, aha, das ist jetzt so Underground-Gossip, der durch die politische Kaste versteckt wurde. Vielleicht weiß da der Mike was drüber, der weiß doch immer alles.
Eigentlich wollte ich Willy Brandt ja vielleicht mal für unseren Kundenservice irgendwie nehmen, aber wenn wir da jetzt schon so beim Moderieren über den sind, können wir auch ein bisschen mehr über Willy Brandt sprechen. Geboren als Herbert Frahm. Ne? Willy Brandt ist ja nur sein Kampfname.
Genau, richtig. Was ja auch ein Hinweis darauf wäre, dass da mehr Kampf ist, als man so als...
Den hat er, glaube ich, angenommen, als er dann in Norwegen am Start war. Aber bei Willy Brandt wurde nichts unter. Ich meine, da hat selbst seine uneheliche Abstammung hat im Bundestag in irgendwelchen Anfeindungen teilweise eine Rolle gespielt. Ne? Da hat wirklich alles aufs Brot geschmiert bekommen, dass er in der Uniform des Feindes an Nürnberger Prozessen teilgenommen hat und so weiter. Da hat ja, glaube ich, norwegische Militäruniform getragen und so. Ist schon ein krasser Typ gewesen. Ne? Auch so vom... Also mich hat am meisten beeindruckt, also was den Charakter von Willy Brandt am meisten charakterisiert, das hat mir jemand irgendwie gesagt, also da ging es so um zwischenmenschliche Verhältnisse von Willy Brandt, ne? Und da, ich weiß, war es Egon Bahr, der das gesagt hat? Also irgendjemand, der relativ nah dran war an ihm. Der hat gesagt, ja, also ein Raum mit 2000 oder 20.000 Leuten hat er so fest in der Hand, dass dem jeder aus der Hand frisst, aber 1:1 mit einem Menschen umzugehen, das war nicht so seine Sache irgendwie. Ne? Der hat immer so eine ganz eigenartige, emotionslose Distanz im Zwischenmenschlichen irgendwie gehabt. Also auch aus seiner Biografie raus. Ne? Mm. Und gilt ja jetzt auch nicht als Kostverächter. Ne? Also jetzt so affärenmäßig und so war da auch einiges los. Trotzdem, also für mich zu meinen Lebzeiten der beeindruckendste Politiker.
Mm.
Auf jeden Fall. Also schon... Von der Physiognomie, von wie er geredet hat, von der Biografie, also irgendwie in allen Wertebereichen. Ein total faszinierender Typ. Auch ein Grund dafür, dass ich immer noch dieses SPD-Mitgliedsbuch mit mir mitschleppe.
Ach wirklich, tatsächlich? Das hängt mit Brandt zusammen?
Ja, also das war eindeutig Willi gemacht. Ne? Und wie gesagt, Helmut Schmidt, auch eine coole Socke. Aber jetzt so... dieser Begriff Schmidt-Schnauze ist schon gar nicht so unberechtigt, ne? War auch ein cooler Typ, hat auch viele Dinger gedreht, hat vor allem Eier aus Eisen, ne? Also das hat er in mehreren Situationen wirklich bewiesen. Aber jetzt so von seinen politischen Aussagen her, wie gesagt, der beste CDU-Kanzler, den es hier gab in der Bundesrepublik. Ja, und von den anderen SPD-Gewächsen redet man mal nicht. Ne? Mhm. Also da hat jetzt auch keiner so eine Agenda irgendwie auf dem Schirm, die dir jetzt ursprünglich mit der Arbeiterpartei SPD verbinden würdest. Das ist das Interessante. Ne? Die kommen immer nur an die Macht, wenn sie Sachen durchsetzen, die wahrscheinlich noch nicht mal die CDU gemacht hätte. Man muss mal überlegen, zu Gerhard Schröders Zeit, das hat sich die CDU in Jahrzehnten der Bundesrepublik nicht getraut.
Na, interessant. Egal welche Partei, immer dieselbe Politik in Deutschland.
Ja, natürlich. Also das ist ja, glaube ich, auch ein großer Punkt der Politikfrustration der Menschen. Ne? Dass sie irgendwie das Gefühl haben, Wiederbewaffnung der Bundeswehr, Stationierung von Pershing-Raketen. Da hast du doch irgendwie das Gefühl, also hättest du damals, weiß ich nicht, die KPD oder irgendjemand, aber jede andere Partei hätte das auch gemacht. Ne? Egal, wer da am Start ist. Ob es ein SPD-Bundeskanzler ist, ob ein FDP-Außenminister durch die Welt chattet. Irgendwie immer so die gleiche Soße. Ne? Das nehmen die Leute schon wahr. Und ich glaube, am deutlichsten sieht man das ja auch immer an der Verteilung von Parteispenden oder so. Ne? Ich sag mal, die ganz wichtigen Firmen und so weiter, die spenden eigentlich immer an alle, außer der Linken.
Genau,
ne?
Die spenden genau dieselbe Menge an die SPD wie an die CDU. Das ist immer sehr interessant zu beobachten.
Ja, aber man kann das natürlich auch als Engagement für die Demokratie nehmen, ne? Wenn man da mit der Gießkanne verteilt. Wollen wir es mal zum Vorteil des Spenders auslegen irgendwie. Ne? Und nicht deine Einflussnahme an den Staat nehmen. Klar, aber das treibt mich auch wirklich immer um, ne? Was politische Macht mit Parteien und Ideologie und einzelnen Personen macht. Weil egal welche Person, früher oder später, scheint man immer in die gleichen Strukturen zu verfallen. Ne? Von wenn es noch nicht mal persönlich nachweisbar ist bei irgendwelchen, aber im Verantwortungsbereich und im Strukturapparat von Personen findet dann trotzdem immer Vetternwirtschaft statt. Es findet Lobbyismus statt. Es findet eine Art von Vorteilsnahme an der Grenze zur Illegalität statt. Egal, ob grün, ob rot, ob schwarz, in Machtstrukturen ist das sehr, sehr interessant. Ne? Und das scheint, ja, wie soll man sagen, das scheint eine Beeinflussung und ein Strukturmerkmal zu sein, was unserem Wirtschafts- und Politiksystem innewohnt. Ne?
Ich würde das nicht unserem Politik- und Wirtschaftssystem unterschieben. Ich würde das eher auf einer soziologischen Ebene betrachten. Ich glaube, wenn du in eine höhere Kaste hineingerätst oder dich in einer hohen Kaste bewegst, so mit viel Sozialprestige und wirtschaftlichen Möglichkeiten, dann fängst du irgendwann an, diese Möglichkeiten auch einfach auszuschöpfen. Also sei es drum, weil du seit Jahren dann davon umgeben bist und es einfach zu einer Art Normalität wird und du einfach den Bezug zum nicht in dieser Kasse befindlich sein verlierst. Oder eben, weil du deine Zeit gekommen siehst, um diese Möglichkeiten auch zu nutzen oder weil man mit Engelszungen dich in diese Richtung zu bewegen versucht über einen gewissen Zeitraum. Und da gibt's halt Leute, die warten darauf, dass sie an dem Punkt anlangen und sich dann und dann zulangen. Dann gibt's eben Leute, ich meine, es muss ja auch einen Grund geben für den einen oder anderen, sich da dann entsprechend zu engagieren. Ich glaube nicht, dass die Politiker, denen wir begegnen, zum Großteil tatsächlich Überzeugungstäter sind bei dem, was sie tun. Sobald du da mit einem karrieristischen Ansatz rangehst, dann ist das natürlich auch nur eine Art nicht berechenbarer Bonus, den du auf deine Arbeit noch drauf erhältst. Ja? Zusätzlich zu den ganzen Diäten und so weiter und so fort. Und da hatte Böhmermann letztens ein interessantes kleines Kapitel aufgemacht. Da ging es um Dienstreisen der Abgeordneten, wo es dann auch wirklich parteiübergreifend AfD, SPD, CDU, Grüne, völlig egal ist, dann fährt man dann gemeinsam als Sportausschuss nach Japan, weil schön auf Kosten des Steuerzahlers. Also Sinn macht das natürlich nicht, aber schön Japan besichtigen. Egal, ob man da jetzt mit Nazis unterwegs ist oder nicht.
Ja, klar. Ich meine, du kannst ja die hässlichen Kinder nicht zu Hause lassen. Das ist ja beim Schulausflug genauso wie im Bundestag. Aber
ich finde das erstaunlich, dass man sich da mit einer Totalopposition da gemein macht und dann gemeinsam in Urlaub fährt.
Also, naja. Ich würde das nicht als Urlaub. Also, nee.
Also, so wurde das dargestellt auf Social Media, wie sie schön ihre Ausflüge machen. Also, Mike, das sind Klassenfahrten. Das ist ja nicht eine Reise zu einem Wirtschaftsgipfel, wo man hinfliegt und zurückfliegt, sondern da bist du dann 2 Wochen da unterwegs und hast 2, 3 Gespräche und der Rest ist Urlaub. Also
ganz ehrlich, ich finde, man sollte die AfD-Vollpfosten noch viel mehr durch die Weltgeschichte schicken. Also ich sehe das immer so mit Humboldt, ne? Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung von Leuten, die Welt nie angeschaut haben. Also ich denke, man kann sie doch nicht immer nur zu Viktor Orban und zu Tayyip Erdogan schicken, zum Autokraten-Workshop.
Also es ist jetzt nicht so, dass in Japan nicht auch eine rassistische und erzkonservative Gesellschaft existiert, ne?
An den Skisprungschanzen in Sapporo oder was gucken die sich da an? Der Sportausschuss, das ist ja auch ein... Also das halte ich wirklich für Creator-Populismus, ist das. Ne? Also sich über Ausschussreisen des Bundestages irgendwie das so darzustellen, klar, also ne, haben die da sicherlich Spaß und es gibt Leute, die müssen in den 2 Wochen härter arbeiten als diejenigen, die da auf Staatskosten dort unterwegs sind, aber ne, also das halte ich schon für einen wichtigen Teil von Ausschussarbeit, sich irgendwo, ich meine, stell dir mal vor, du bist im Entwicklungshilfeausschuss und sowas, ne? Da machst du dir ein paar schöne Tage in Somalia oder was oder in der Westsahara oder in irgendwelchen
Scheitern
oder nicht existenten
Staatsgebilden. Da gibt es schon unterschiedliche Ansätze und Gründe, warum man unterwegs ist, oder Mike?
Was meinst du damit?
Naja, wenn man in Japan unterwegs ist, ohne dass eine große sportliche Angelegenheit stattfindet, mit der man eine Koordination durchführen muss, einfach nur so, just cause. Begründen kann man alles, aber gab jetzt keinen Anlass. Ist jetzt nicht so, dass es um die Olympischen Spiele in Japan ging oder
war
so.
War das eine Sondersendung vom Bund der Steuerzahler bei Böhmermann oder worüber regt das sich da auf?
Ne, darüber, dass es in allen politischen Querelen völlig egal ist, wenn man zusammen zumindest positive Erlebnisse auf Steuerzahlerkosten für sich selbst rausschlagen kann. Es gibt einfach Arbeitsbereiche, in denen brauchst du keine Dienstreisen. Und dann hast du aber übermäßige Dienstreisen, die du dann fadenscheinig begründest, weil eh alles durchgewunken wird. Weil ja die das durchwinken, auch durchgewunken werden wollen. Das ist halt ein System, wo keiner genau hinschaut.
Worüber regen die sich?
Mike, ich kann jetzt diese ganze Sendung nicht aufarbeiten aus dem Stand. Aber der Punkt ist doch klar, dass wer sich selbst überwacht und die eigene Finanzzuteilung quasi selbst kontrolliert, dass es dann Dinge gibt, die nicht korrekt ablaufen.
Ja, also da ist bei der Budgetierung und Haushaltssystem und bei der Überwachung der Überwacher und so weiter, das ist staatsrechtlich schon noch ein bisschen komplexer, ne? Das ist nicht ganz so einfach, ne? Und da hat man auch schneller einen Untersuchungsausschuss am Arsch, als einem lieb ist. Ich weiß jetzt nicht, dieser ganz konkrete Fall, wo man sich darüber aufregt, keine Ahnung, sind die da zusammen im Sakebad gesehen worden, SPD- und AfD-Politiker haben zusammen ultra Spaß gehabt und es ist nur wie zwischen Hip-Hopern so ein Beef für die Öffentlichkeit oder...
Dieser Eindruck wurde durch die dann dargestellten, selbst geposteten Bilder erzeugt, ja. Gemeinsam im Japan-Urlaub.
Also das ist wirklich interessant, ja. Das ist, sehe ich immer noch nicht die Verbindung zu den Steuergeldern, aber wenn man sich dann so gemein macht auf Klassenfahrtebene, das finde ich dann auch unappetitlich, da gebe ich dir recht. Also ja, okay, was du meinst.
Dieser Punkt mit der Menge der Höhe der finanziellen Aufwendung, den habe ich jetzt auch nicht gesehen, weil die Menge an Geld, die da zur Verfügung steht jährlich, ist jetzt nicht so hoch, dass man da jetzt mit den Ohren schlackert, realistisch betrachtet bei der Menge an Abgeordneten. Aber so diese Art und Weise ist halt das, was da aufgearbeitet wurde. Es, wie gesagt, ist kein so relevantes Thema, aber es hat mich jetzt gerade so daran erinnert, wie dann sozusagen außerhalb der Bundestagsdebatten dann doch so ein Selbstverständnis auf einer gemeinsamen hierarchischen Ebene oder gesellschaftlichen Ebene dann stattfindet und das so ein Beispiel dafür.
Ja, also gut, jetzt Herbert Wehner hat mit Franz Josef Strauß nicht zusammen in der Bundestagsfußballmannschaft gespielt oder irgendwie sowas, ne? Da waren die Gräben schon irgendwie tiefer und authentischer.
Ja, das war ja auch eine andere Zeit und das ist ganz interessant, weil gerade auch über die Zeit habe ich jetzt auch ein bisschen was gelernt, weil ich, wie gesagt, beim Spiegel jetzt war. Und da ging es ja auch eben sehr viel um die Spiegel-Affäre, wo der Augstein, also der Herausgeber des Spiegels, nebst einiger seiner Mitarbeiter, damals für über 100 Tage inhaftiert wurde, weil er Franz Josef Strauß an den Karren gepisst hat, indem er einen Artikel über die, in Anführungszeichen, so war der Titel, bedingte Abwehrbereitschaft der Bundeswehr veröffentlicht hat und man Verrat von Staatsgeheimnissen ihn da zu Lasten legte, was zu einer, naja, zu einem Skandal.
Da war Strauß Verteidigungsminister, ne, zu der Zeit.
Und das führte zu einem so großen Skandal, dass nicht nur Franz Josef Strauß zurücktreten musste, sondern auch Konrad Adenauer sein Ende fand. Ja, also die Regierung ist dann kollabiert, da folgte die kurze, relativ glücklose Zeit von Erhard als Bundeskanzler.
Heinz Erhard
unvergessen. Nee, ist schon geil. Und also das war schon ein sehr spannendes Kapitel, wo auch eine Auslotung über die Bedeutung der Pressefreiheit in Deutschland entschieden wurde, sage ich jetzt
mal. Ja, das ist natürlich damals noch ungleich krasser gewesen, diese konzentrierte Macht in der Hand von Presse, ne? Und diese politische Instrumentalisierung. Wir wollen nie vergessen, den Satz von Volker Pispers, Spiegel, die Bildzeitung für Abiturienten. Ich weiß nicht, wenn immer so der heilige Augstein und so die eigene Spiegelposse da immer noch so die ja, Ruhmesblätter
füllt. Das ist natürlich,
ganz gehörig Selbstbeweihräucherung, also das habe ich auch immer so ein bisschen, so einen ganz leichten Kotzreiz dabei. Wobei, ich bin auch Spiegelleser, um Gottes Willen, ne, ist schon immer auch interessant und natürlich auch als Quelle, die jetzt, wie soll man sagen, auch auf, wo man merkt, dass viele Hintergrundgespräche und so weiter geführt werden, ne? Da sind schon immer viele Leute schon immer noch sehr, sehr nah dran, ne? Das ist klar, aber was Franz Josef Strauß von Journalisten gehalten hat oder selbst Helmut Kohl und so weiter, das ist natürlich auch kein Geheimnis, ne? Also das kann man sich heute als Politiker nicht mehr leisten, da so dermaßen drauf zu gehen.
Auch wenn die Meinung sicherlich dieselbe geblieben ist.
Sicherlich, ja, absolut. Also es ist für einen Politiker natürlich, ich glaube, Machtausübung gegen die Springerpresse und Co. Ist das in Deutschland möglich?
Ich habe mich tatsächlich im Zuge dessen gefragt, ob es dann solche Protestwellen gäbe, wenn es einen ähnlichen Versuch heutzutage gäbe. Ich weiß nicht, ob die Gesellschaft noch so...
Protestwellen von der Bevölkerung, ja, meinst du?
Ob es da wirklich Demonstrationen gäbe, wenn man die jetzige Chefredaktion des Spiegels einknasten würde. Weiß nicht, ob die Bevölkerung diesbezüglich noch so aufmerksam um ihre eigenen Rechte kämpft.
Also ich glaube nicht die, wie soll man sagen, zeitmäßig so flexibel sind, um auf die Straße gehen zu können. Da würden sich schon Leute aufregen, aber die müssen dann wahrscheinlich eher eine Vorlesung halten oder haben irgendein Meeting, zu dem sie müssen, und werden dann nicht auf der Straße landen. Der Volkszorn hat sich intellektuell schon ein bisschen verlagert, ne? muss man ehrlich sagen. Das ist so eine,
naja, solange so eine
Besorgtheitsschwelle.
Sie dich nicht, solange sie dich nicht zwingen, eine Maske aufzusetzen, kann ja die Freiheit nicht beschränkt werden.
Gut. Das hat natürlich eine hohe Symbolkraft, ne? Mit so einer Maske. Also man fragt sich wirklich immer, was George Orwell dazu gesagt hätte.
Tja, wer weiß, vielleicht wäre er in der heutigen Zeit doch gar kein Autor mehr geworden, weil seine Ideen gar nicht, weil er gar nicht weiterdenken möchte von diesem Punkt aus.
Nee, also er hätte keine utopischen Romane geschrieben, ne? Er hätte einfach, das wäre wo er
Reportage.
Autobiografisch oder real, ja. Real gefärbt. Das ist ja, wir hatten ja auch schon mal darüber geredet, auch im politischen Kabarett dieser Shift, ne? Also wo eigentlich das politische Kabarett wirklich aus aus Überspitzung, aus Übertreibung, aus Zynismus und aus Weiterdenken und in den Mund legen und uminterpretieren kommt, findet ja heute politisches Kabarett eigentlich fast nur noch so statt, dass das erklärt wird, was gerade passiert. Ne? Mhm. Also da ist ja gar keine Überspitzung mehr nötig. Es ist einfach nur ein in den Kontext bringen und den Leuten einfach mal genau erklären, sagen,
wie mies es eigentlich ist, genau, dass man
Übersetzungsarbeit leisten,
so,
einfach
da
nur.
Recht, ja.
Das ist heutzutage politisches Kabarett und damit haben viele Leute zu Recht Erfolg. Neues aus der Anstalt oder solche Formate, also sowas wie Scheibenwischer, wie die früher angefangen haben, das würde heute überhaupt nicht mehr, also nicht funktionieren, aber es ist einfach gar nicht mehr nötig, ne? Weil's realsatirisch so offen liegt und das ist dieses Ding, dieses Offenliegen der Fehlentwicklung, der Auswüchse des Rokoko-Barock von Lobbyismus und politischer Idiotie. Mhm. Das gab es natürlich früher auch alles hinter den Kulissen.
Die Lupe,
ne?
Ist halt jetzt schärfer, ne?
Genau, das gab es alles nur hinter den Kulissen, aber ich war nicht in der Lage, als Kabarettist ein Dokument oder ein Zitat oder eine konkrete in der Presse nachweisbare Entwicklung hervorzuholen und das zu erklären, sondern ich musste es in dem Bereich des Hypothetischen rücken, in dem Bereich des Denkbaren als Überspitzung. Ne?
Hinter der man sich dann auch verstecken konnte dann noch.
Ja, genau. Na, das ist ja dann so dieser Schutzpanzer der Kunst- und Meinungsfreiheit. Mhm. Ne? Und insofern ist politisches Kabarett in dem Sinne eigentlich ermordet, ne? von der
Realität
überholt. Einfach, ne? Also wie so ein, ja, wie 1984 als Roman, wo manche Dinge heute teilweise, die damals undenkbar und utopisch waren, heute harmlos erscheinen. Oder man sie bestenfalls wiedererkennt, ne? Weil sie auf gleichem Niveau da vorhergesagt werden. So ist das beim politischen Kabarett, dass damals eine fiktionale, überspitzte Pointe ist heutzutage einfach nur eine reale Bemerkung, ein Fakt, den man bringt, um seine Nummer zu eröffnen. Das ist schon krass, wie sich das so entwickelt. Und das macht natürlich auch was, für den Journalismus. Ne? Also der kann natürlich auch offener berichten, weil es vielen Leuten einfach auch gar nicht mehr peinlich ist, dass irgendwas passiert, dass man zusammen gesehen wird, dass eine Beeinflussung von irgendwelchen Seiten stattfindet und so weiter. Da muss man gar nicht mehr so sehr zwischen den Zeilen schreiben. Ne? Also das ist ja auch, um da noch in einem Artikel Aufmerksamkeit zu erzeugen, muss man sich auch schon noch einiges einfallen lassen. Und es ist ja nicht so, dass beim Spiegel sich manche Journalisten nicht tatsächlich Sachen haben einfallen lassen, über die sie dann berichtet haben. Ne? Da kann ich mir nicht denken, wurde darüber auch diskutiert auf dem
Empfang? Nein.
Nein. Hm. Ja, das dachte ich mir.
Aber
ja,
zumindest also ich habe immer unseren Bundespräsidenten in live gesehen. Und ich habe das Gefühl, dass man, um jetzt hier mal eine Verschwörungstheorie anzubringen, dass immer, wenn der Bundespräsident zu sehen ist, die Roteinstellung, die Rotwerte der Kameras runtergedreht werden müssen.
Der hat nämlich ist der zu rot im physiognomischen
Sinne? Also im politischen Sinne ist das natürlich nicht, ne? Wie jeder erfolgreiche SPD-Politiker. Aber der ist wirklich sehr, sehr rot. Also sehr, sehr, also wo du so denkst, das muss jetzt entweder ganz schlimmer Bluthochdruck sein, was bei der Art zu reden nicht rauskommt eigentlich. Oder es ist halt...
ist sehr dünnhäutig.
Ja, sehr dünnhäutig.
Ne? Genau. Ja, sehr dünnhäutig. Genau,
zu viel Humor.
Ja, warum wird man... wovon kann man noch rot werden? Ich weiß es nicht.
Vielleicht schämt er sich.
Nicht so nach Sonnenstudio. Und ich bin immer begeistert von in seinem Alter, von seiner echt guten Frisur. Ne? Also der hat wirklich einen stabilen Haaransatz, der Mann in seinem Alter. Das muss man wirklich lassen. Also wenn man jetzt
gut, er wäre jetzt nicht der erste Politiker, der da hat nachhelfen lassen, ne?
Nö, das denke ich. Also er hat ja, glaube ich...
Aber war weiß nicht, ob er so eitel wie Lindner ist. Ne? Das
Ach, der hat nachhelfen lassen, ja. Ja, jetzt sind wir wieder ganz schön.
Also es gibt ja Theorien über diverse Schönheitsoperationen bei Christian Lindner, weil sich sein Gesicht auch stark männlicher darstellt als vor Jahren noch. Also gibt es einen richtigen... gibt es richtige Verschwörungstheorien darüber, was er alles gemacht hat.
Also ich dachte, ihn halt einfach so von diesem Bubitum, ihn halt einfach nur dieses politische Kabarett, in dem er auftritt, das hat ihn einfach so verhärmt.
Du meinst, weil er so oft verprügelt worden ist?
Ja, weil sein Spitzname war ja immer Bambi. Ne? Und da sah er wirklich aus wie ein Mitte 30, Anfang 30-Jähriger, der aber wie Anfang 20 aussieht. Und jetzt sieht er halt aus wie ein, wie alt ist er? Anfang, Mitte 40. 40-Jähriger, der Mitte 50, Anfang 60 ist irgendwie. Ne? Also ich glaube, den hat es schon ganz schön runtergeritten. Aber um bei Frank-Walter Steinmeier zu bleiben, das weißt du vielleicht nicht mehr altersmäßig, aber der hatte tatsächlich eine OP. Viele Jahre her, aber da gab es mal irgendwie eine Pressemitteilung, der hatte so ein Auge, war irgendwie, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese ob es eine Augenkrankheit ist. Und da hatte er tatsächlich eine OP.
Ja, also herzlich willkommen bei Zart wie Kruppstahl, dem Podcast, wo wir Schönheitsoperationen von Politikern.
Ja, da ist natürlich die Frage, ob das eine Schönheitsoperation ist oder ob das irgendwie medizinisch notwendig war. Das sind natürlich hochsensible Gesundheitsdaten. Da kommt unsere Journalismus-Riege natürlich nicht dran. Aber da kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Also sowas
also,
hat er wirklich
gehabt. Ich würde behaupten, das, was wir machen, ist begleitetes Mutmaßen. Das ist
von wem denn begleitet?
Von ein paar Leuten, die dem Podcast tatsächlich immer noch folgen, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Grüße gehen raus.
Die Leute, die sollten wirklich mal über ihr Leben nachdenken, ey, um Gottes Willen. Ey.
Aber apropos Korrektur von Augen. Ne? Ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so öffentlich sagen kann oder ob ich da was vorwegnehme. Mit einem Regisseur, einem Dokumentationsfilmer, der eine Dokumentation über Augenprothetiker macht.
Aha.
Ja, also quasi mit der Familie Müller-Uri aus Lauscha.
Lauscha, das ist natürlich, denkt man mal gleich an Glasbläserkunst.
Na, selbstverständlich, ne? Da geht es ja um Glasaugen.
Ja.
Na, und dementsprechend, da ist halt so eine Dynastie und die heißen da alle Müller-Uri. Da gibt es da unterschiedliche Familienzweige, die sich da dem der Augenprothetik da gewidmet haben. Was eine ganz spezialisierte und schwierige Kunst ist, by the way. Und da hat er mich auch angefragt für einen als mutmaßlichen Protagonisten für so eine Dokumentation. Und da habe ich mir mal sein Werk zu Gemüte geführt gestern. Und von ihm stammt die Mansfeld-Trilogie. Kennst du die, Mike?
Die Mansfeld-Trilogie? Mansfeld. Ich kenne nur das Mansfeld-Duo. Elster Glanz.
Ja, wenn du die Mansfeld-Trilogie kennst, dann weißt du, dass das natürlich, oder wer das kennt, der weiß, dass es nicht wirklich überspitzt ist, was Elsterglanz da machen. Sondern
also haben übrigens eine Tour wieder gestern veröffentlicht, Tourdaten irgendwie, wer da Bock drauf hat. Die haben die Werbung nicht nötig, aber ich kann es so jedem ans Herz legen, ist eine super Nummer.
Lange nichts mehr mitbekommen, muss ich sagen.
Das ist egal, erzähl weiter, ich wollte dich nicht.
Die Mansfeld-Trilogie, also so drei Dokumentationsfilme direkt aus Mansfeld-Südharz. Erster Teil geht es um Drogenabhängige in Helbra.
Downtown Helbra.
Also so drei Jungs, die da quasi in den 90ern drogenabhängig geworden sind. Ne? Also der einzige Grund, warum Halle da erwähnt wird, ist, wir müssen nach Halle fahren, um Heroin zu kaufen. So ist es also. Danke dafür.
Fuck, Alter.
Also nee, aber sehr, also sehr nah, sehr emotional, sehr, sehr persönlich, ein bisschen artsy, nicht schlecht gemacht. Und den zweiten, den ich mir dann noch reingezogen habe, der heißt direkt Mansfeld und da geht es um drei Jungen, so die in ihrer Kindheit quasi so ein bisschen verfolgt worden sind. Jetzt nicht komplett über die Kindheit, sondern so 2-3 Jahre, glaube ich. Und das zentrale Erzählelement ist Pfingsten.
Pfingsten in Mansfeld, Mike. Weißt du, was man
als... Welche Kirche wurde da gegründet? Was,
also ich muss sagen, ich war am Ende dieser Dokumentation sprachlos, weil es mir etwas von Mansfeld gezeigt hat, das ich nicht kannte. Man steigt mit rituellen Peitschenknallen ein.
Mhm.
Also Peitschenknallen zum Vertreiben des Winters. Das habe ich schon mal irgendwie gehört. Ich wusste nur nicht, dass das in Mansfeld betrieben wird. Mhm. Das ist tatsächlich was so kulturell weitergegeben wird von Generation zu Generation. Es werden dann auch so alte Videoaufzeichnungen Anfang des 20. Jahrhunderts eingespielt, wo man dann so das gesellschaftliche Happening beobachten kann. Aber tatsächlich ist es dann so, dass die sich literally bei dieser Feier im Dreck suhlen. Und damit meine ich nicht, wie in Wacken im Dreck suhlen. Es gibt da eine Szene, wo zwei Leute Schlamm aus ihren Stiefeln saufen. Und da sagte ich so, ich habe schon viele schlechte Witze und viele Stereotype und viele echte Happenings in Mansfeld-Südharz erlebt, aber das war ein Niveau, das würde ich nicht mal in Alabama erwarten. Es war krass. Also es ist krass, das empfehle ich euch mal. Schaut euch das an. Erstens, weil es... die treffen sich da an einem großen Schlammloch, um sich gegenseitig da drin zu suhlen, mit irgendwelchen Autos reinzufahren, die zu zerstören im Schlammloch. Also es ist wirklich Happening, wo ganze Familien stehen, hunderte Leute, bis hin zu Leuten, die dann Schlamm aus ihren Stiefeln saufen. Also es ist wirklich eine unkommentierte Dokumentation, wo das einfach nur filmt, was die da machen.
Also ganz ehrlich, hättest du mir das jetzt über Mansfeld-Südharz erzählt und das findet an irgendeinem Tag statt, das würde ich sofort glauben. Aber was hat das mit Pfingsten zu
das
tun?
Das ist das
der Entsendung des Heiligen Geistes. Also ich denke da eher, ja, Himbeergeist saufen die dort.
Ich habe keine Ahnung. Du hast dann diese Jungs, die dann ihre Peitschen knallen und dann hast du halt so Raufbolde, die dann quasi die dann den Winter darstellen sollen, die sich da im Schlamm suhlen, die Leute in den Dreck werfen und so weiter und so fort, ne? Also die nur, dass die halt komplett eskalieren. So, und das mit dem, also es war krass. Das ist wirklich krass, aber auf der anderen Seite sehr sehr empfehlenswert, weil die Porträts dieser Jungen wirklich sehr, sehr echt sind. Also das ist sehr gut gemacht, gut geschnitten, schön erzählt. Mit einem sehr krassen Ende eben dieser Darstellung dieses kulturellen Happenings, von dem ich noch nie gehört habe. Noch nie. Das wusste ich wirklich absolut noch gar nicht.
Und was ist das für ein Schlammloch? Irgendein Schlammloch?
Da fährt die Feuerwehr hin, macht da ein Schlammloch und dann geht's los.
Die Feuerwehr hängt auch mit drin.
Ja, alle. Da sind jetzt hier 10 Drogenabhängige und die drehen durch, sondern, ne, die sind ja ein Helbra. Haben wir gerade gelernt. Nee, sondern das ist wirklich Dorfgemeinschaft, macht einen Umzug und dann geht's ans Schlammloch.
Ja, gut, also jetzt ganz ehrlich, weiß nicht, wenn jetzt beleckte Leute Bilder aus Wacken sehen oder so.
Nein, Mike, das ist eine ganz andere, ohne Witz, das ist eine ganz andere Ebene. Krass. Die saufen Schlamm aus ihrem Stiefel in dieser Dokument, ohne Scheiß.
Ja, das ist ja
das jetzt, ist richtig.
Wie soll man sagen, aus dem ayurvedischen Gesichtspunkt
sind so richtige Hillbilly-Szenen gewesen, die mit irgendwelchen Scheißkarren in dieses Schlammloch reinfahren und dann diese Karren umwerfen und Es ist wirklich übel, Mike.
Hat dieses Ritual auf unspeakable cult, sage ich nur. hat das irgendeinen Namen?
Das Ritual? Ich weiß es nicht. Das ist eine unkommentierte Dokumentation. Der zeigt einfach nur, was da passiert.
Ist das mies, ey? Das ist natürlich ein dokumentarisches Mittel, was dich wirklich krass fühlen zurücklässt, ne? Wenn du wirklich so unkommentiert irgendeine Szene, die du nicht ansatzweise einordnen kannst.
Ja. Ne?
Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht irgendein Kulturkreis, dass das ein Naturvolk in Papua-Neuguinea ist oder irgendwie sowas.
In dem
sowas,
Moment ist es aber sehr nah an dieser Realität. Und du siehst diese Aufnahmen aus dem frühen 20. Jahrhundert, wo die halt auch schon alle so eingeschmiert sind mit Dreck und du denkst dir so, machen die gerade Blackfacing? Nein, die haben sich im Schlamm gesuhlt. Ich interpretiere das so, dass das mit dem Bergbau zusammenhängt in der damaligen Zeit. So, weil Bergbau ist ja für die Region fundamental wichtig. Man hört in den Dokumentationen irgendwie 20 Mal das Steigerlied. Also das ist halt das eine Lied, was da existiert irgendwie, zumindest in der Darstellung, in der Dokumentation. Und vielleicht hat das damit was zu tun, weil die Kumpel ja auch über und über voller Dreck waren damals und dass man das da irgendwie darstellen will. Aber ich kann es mir nicht zusammenreimen.
Also das hat aber jetzt nicht mit dem kirchlichen Akt von Pfingsten zu tun. Das ist jetzt nicht eine Kirchgemeinde oder so.
Kennst du kirchliche Mansfelder?
Ja, das wundert mich ja jetzt gerade. Also, es ist jetzt nicht, dass man jetzt im Eichsfeld oder so, da gibt's ja auch katholisch rituelle, was weiß ich, Wallfahrten, Ausritte, irgendwelche Sachen, die auch etwas eigenartig anmuten, ne? Das ist ja irgendwie klar, aber das habe ich jetzt in der Tat noch nicht so als irgendwie so hardcore protestantischen oder katholischen Landstrich auf der Karte gehabt.
So, okay, pass auf, ich habe das jetzt mal hier recherchiert und jetzt fällt es mir ein, das Wort Dreckschweinfest ist mir schon mal über den Weg gelaufen.
Ich bin
Dreckschweinfest, aber es ist mir war nicht bewusst, dass das Dreckschweinfest ist. Also das Dreckschweinfest, das bedeutet.
Also Dreckschweinfest.
Ich zitiere, innerhalb des Pfingstfestes steht in Alsdorf im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt jährlich ein besonderes Brauchtum an. Am Pfingstmontag werden die zum Teil mit Schlamm beschmutzten Pfingsttänzer von sogenannten Läufern zum Alsdorfer Fischteich getrieben, um dort ein reinigendes Bad zu nehmen. Somit soll symbolisch der Winter vertrieben werden. Die Waldpartie fand 2023 zum 199. Mal statt.
Also ein reinigendes Bad im Schlamm?
Nein, also das, was vorher passiert ist, natürlich das, wo sie super dreckig werden.
Ach so.
Und dann springen sie in den Dorfteich.
Und das wird aber in der Dokumentation nicht gezeigt?
Doch, doch, das wird dann auch gezeigt.
Okay, gut, weil aber das hätte ich dann für eine wirklich unzulässige Verkürzung
gehalten. Also das wird dann dargestellt, aber ich meine, ich weiß nicht, wie du dich innerlich reinigst, nachdem du einen Stiefel voll Schlamm getrunken hast.
Ja, vielleicht wirkt das ja wie ein Abführmittel, keine Ahnung. Dass da noch irgendwelche Kalisalze da im Schlamm gelöst sind, ist ja dagegen da oben nicht unwahrscheinlich. Und dann hast du wie Glaubersalz, wie soll man sagen, durchlaufenden Posten, wenn du weißt, was ich meine.
Ich habe jetzt übrigens gerade gelernt, dass das sogar ein immaterielles Kulturgut ist. Das
okay, aber nicht UNESCO.
Ich bin jetzt hier gerade auf Kulturerbenetz Sachsen-Anhalt und da steht... Ja, Pfingstgesellschaft Heringsdorf e.V. Pfingstvereine gibt es zahlreiche, aber jene in den Dörfern Alsdorf, Blankenheim, Heringsdorf und Kreisfeld in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund Helbra zeigen modellhaft, wie ein gemeinsamer Brauch zu intensiver Zusammenarbeit auf kommunaler und kultureller Ebene führen kann. Ich wiederhole, die haben Schlamm aus Stiefeln gesoffen.
Ja,
das ist kulturelles Erbe in Sachsen. Na egal. Ich war nur so schockiert gestern Nacht, als ich mir das reingezogen habe.
Also ganz ehrlich, ich habe auf einem Metal-Festival auch schon jemanden gesehen, der sich da einen Schlammhaufen, der so ein bisschen wie eine Ziege modelliert war auf einem Metal-Festival und hat da drauf versucht zu reiten und ein anderer kam dann an und hat die dann im wahrsten Sinne des Wortes von hinten angepimmelt und sie haben Sodomie and Last von Sodom gesungen. Also so viel zur Metal-Szene, ne? Hätte man das Dokument, habe ich mit eigenen Augen gesehen.
Ich wollte gerade sagen,
jetzt nicht auf welchem Festival. Nee, aber, und ist das Pfingstsonntag oder Pfingstmontag?
Pfingstmontag, das habe ich ja gerade vorgelesen. Also mir wird nicht
alles klar, 20.05.2024 ist Pfingstmontag. Ich habe gerade geguckt, wir sind am Start, muss ich sagen.
Alter. Scheiße.
Da bin ich sowas von dabei. Das klingt cool. Also ich wollte auf jeden Fall immer
ich
mal
wollte
zum
auch unbedingt mal Schlamm aus dem Stiefel saufen.
Nee, rein aus Interesse wird. Also ich meine, da kann man doch bestimmt auch einfach zugucken, also um am kirchlichen Jargon zu bleiben, unbefleckt bleiben, oder?
Nein. Das ist ja der Punkt. Diese Dreckschweine schnappen sich dann durchaus auch Leute und werfen sie dann in Schlamm.
Okay.
Naja.
Na, das klingt dann schon.
Und der Punkt ist, da wir jetzt drüber gesprochen haben, werden die uns auf dem Kieker haben dann.
Das stimmt. Ja. Oha. Hm. Aber ach, also, ich habe für solches regionales Brauchtum habe ich natürlich als angehender Kulturwissenschaftler habe ich da natürlich ein Herz für sowas. Es gibt schon.
Also wie gesagt, es gibt diese eine Grenze und die habe ich jetzt öfters ausgedrückt, wo ich sage, da gehe ich nicht mehr mit.
Ist klar. Ja, es ist ja keine Selbstverstümmelung, jetzt Schlamm aus einem Stiefel zu saufen. Aber ich glaube, also, da kannst du lebensmittelmäßig echt Schlimmeres zu dir nehmen, als du als Geograf, sag mal randgeografisch gebildeter Geologe, weißt doch, dass das überhaupt nicht schlimm ist, wenn du da eine lehmige Schlammmischung mal in dich reinkippst. Das ist doch jetzt.
Du meinst, weil das gehört quasi zur Initiation als Geograf dazu, dass du ein bisschen Schlamm säufst, oder was?
Nö, das meinst, nicht, weißt, aber
wir
jetzt
sind ja wir waren ja in der Region natürlich im Studium auch ein bisschen unterwegs. Meinst du, das waren einfach Geografen, die sich da getroffen haben? Zur Initiation?
Also von einem besoffenen Initiationsritus, ne? Von irgendeiner Studentenschaft ist das, glaube ich, mit bloßem Auge nicht zu unterscheiden. Und du musst doch auch bei einer Geo-Exkursion
hast du doch keine Erde, schon mal ein Alter, Stück, was?
Hast du doch bestimmt auch schon mal ein Stück Lehm lutschen müssen.
Nein, um was? Warum? Was?
Ja, das ist bei... Also, ich habe das so gelernt, dass um die Grobkörnigkeit von dem Boden einzuschätzen und Abgrenzung festzustellen, ob das schon Lehm ist oder nicht, kannst du als Geologe ein Stück davon in den Mund nehmen und wenn sich das wirklich wie Schokolade anfühlt, ist es Lehm. Und nicht mehr sandig. Aha. Und so weiter.
Okay, Mike, alles klar.
Das ist Geologenrüstzeug, das ist völlig ganz normal. Also, ja, ist so. Also, kann auch sein, dass du heutzutage da ein 30.000 Euro Messgerät für die gleiche Untersuchung
hast. Aber du könntest den Boden noch einmal lutschen, das ist schon richtig, okay.
Ja, oder denk mal an die Ärzte, die da früher das Urin des Königs verkostet haben, um festzustellen, ob da eine Diabetes vorliegt oder sonst irgendwie sowas. Ne? Da gibt es schon
weniger Appetit. Na, da schmeckt es wenigstens süß.
Ja, sag ich ja. Also das ist, das schockiert mich jetzt ein bisschen, dass du das Lehmlutschen als Geograf nicht kennst. Da schüttelt er nur mit dem Kopf, das lässt sich hier leider nicht darstellen, deine fassungslose Körperhaltung gerade völlig in sich verschränkt. Also das ist aussagepsychologisch, ist das gerade komplette Totalabwehr von dir.
Tja, ich werde mir auch mal noch ein paar Stereotype über Juristen einfallen lassen, auf die ich nächstes Mal zurückkomme.
Ich glaube, es ist schwer, eine Aussage über Juristen zu finden, die nicht Stereotyp ist, weil das ist, glaube ich, einer der stereotypsten Berufe auf der ganzen Welt. Also das muss man wirklich sagen. Naja, egal.
Ja, jetzt überschätzt du dich aber schon wieder. Was macht denn eigentlich die Juristerei aktuell so? Womit bist du gerade beschäftigt?
Womit ich gerade beschäftigt bin? Oh, ich bin immer noch mit einer Verordnung beschäftigt. Dann gibt es ja einen Haufen Gedöngel gerade, was den Wolf angeht. Ne? Das ist ja selbst von Bundesministerinnen-Ebene. Wir haben da jetzt gerade Überlegungen angestellt, wie man dem Riesenproblem Wolf in Deutschland beikommen kann.
Ja, man kann so ja kaum noch aus der Tür rausgehen, ohne von Wölfen überfallen zu werden. Das ist echt schwierig.
Absolut. Also es gibt schon Konfliktfelder, ne? Das kann man ja irgendwie nicht abstreiten, aber es gibt von einfachen Leuten auch viel zu einfache Lösungen, die da irgendwie angeboten werden. Ne? Und dann immer noch das ganz schwelende Problem erneuerbare Energien und Arten- und Naturschutz.
Aber erstmal eine ganz ernst gemeinte Frage. Wie unterscheidet man eigentlich einen Wolf von einem Hund? Muss man da in der Rute lutschen oder wie macht ihr das da im Ministerium?
Ein Wolf von einem Hund unterscheiden ist meistens, also wenn das nicht gerade irgendwelche Hunderassen sind, die extra so gezüchtet sind, dass sie so aussehen, die rennen ja relativ selten im Wald rum, ist es nicht so schwer für einen Fachmann. Schwierig ist es, Hybriden von richtigen Wölfen zu unterscheiden.
Gibt es da Auffälle? Gibt es da auch Fälle, wo sich dann heraus?
Ja, und das ist ja auch, artenschutzmäßig. Es wird ja immer so verharmlos davon gesprochen, weil also wenn man einen Wolf oder einen Hybriden erschießt, heißt das halt letale Entnahme. Ne? im Behördendeutsch.
Alter, letale Entnahme.
Ja, ja, und es gibt auch andere Entnahmen, also zum Beispiel im Bärenpark Worbis oder so, da sind, glaube ich, 2 hybride Wölfe untergekommen, die da irgendwie eingefangen wurden. Und die müssen, die werden aus Artenschutzgründen wirklich der Natur entnommen. Mhm. Ne? Und das kommt dann schon vor, dass gerade also einzelne Wolfsweibchen, die irgendwo unterwegs sind, dann von irgendwelchen streunenden Dorfhunden sich mit denen paaren und dann Hybride entstehen. Und da ist es schon manchmal nicht einfach. Und ob was, also gerade wenn Schafe gerissen werden, werden DNA-Proben entnommen. Das passiert eben auch, das war dann eben kein Wolf, sondern ein Hund.
Aber das, ne? ist sehr interessant, dass es da tatsächlich auch, also jetzt relativ schnell zu solchen Vermischungserscheinungen kommt zwischen domestizierten Tieren und wilden Tieren sozusagen einer ähnlichen Gattung oder gleichen Gattung.
Also bin ich kein Biologe, da kannst du bei uns im Kompetenzzentrum Wolf Biber Lux anrufen. Die können dich da erschöpfend wirklich gute Fachleute am Start dort, also die können dich da
Wolf da Biber Lux?
Ja.
Sind das die 3 großen Probleme Thürings oder?
Nee, das sind nicht Probleme, aber im Gegenteil, das sind natürlich streng geschützte Arten. Gerade in Thüringen ist es ja in letzter Zeit leider dazu gekommen, dass Luchse mit Schussverletzungen verendet sind oder tote, erschossene Luchse gefunden wurden. Und so weiter. Also das
sind auch Leute. Denn Luchse?
Ja, keine Ahnung. Also das ist, das weiß man leider nicht. Aber wenn man da jemanden erwischt, da kann sich auf jeden Fall warm anziehen. Also das ist nicht, ja, ich habe neulich auch von einem Fall gelesen, da hat irgendein paar 80-jähriger Rentner einen Seeadler abgeschossen.
Was?
Hat gemerkt, dass der besendert war.
Oh.
Und hat den Sender auf ein Brett genagelt und einen Fluss runtertreiben lassen. Und bei der Hausdurchsuchung hat man den Adler noch bei ihm auf dem Hof gefunden. Paar 1000 Euro Strafe, Jagdschein natürlich weg, Waffenschein weg. Aber da rennen Leute rum, also die sind wirklich manchmal nicht zurechnungsfähig. Mhm. Ne?
Mit Waffen, und, toll, gut.
Ja, also wie gesagt, Idioten gibt's überall. Ne? Also ich kenne auch Jäger, die wahnsinnig betroffen sind und den Tränen nahe, wenn so ein Luchs erschossen wird irgendwie.
Also, ne? Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wie wahrscheinlich ist es überhaupt mal einen zu sehen?
Ja, total unwahrscheinlich, ne? Aber
ja, das wird dann so aus dieser Trophäen. Aber nee, wenn du das Tier liegen lässt, hast du ja die Trophäe nicht. Hä? Das ergibt keinen
Sinn. Also, da müsstest du schon auch ganz große Kenntnisse in der Tierpräparation haben, weil ein Tierpräparator, wo du jetzt mit einem Luchs ankommst und da sollt ihr den präparieren, der schmeißt dich sofort raus. Mhm. Ne? Da sowieso und auch bei anderen Tieren, wenn du da nicht nachweist, dass du da irgendwie der Jagdberechtigte bist oder der Ansatz. Ja. Der Ansatz einer Illegalität oder einer Wilderei in Verdacht besteht oder irgendwie sowas, das fasst kein Tierpräparator an. Das haben die gar nicht nötig. Die sind so zugeschissen mit Arbeit, dass sie da irgendwelche zwielichtigen Sachen wirklich überhaupt nicht. Aber natürlich gibt es da noch in den dunklen Wäldern Thürings und Sachsens genug Leute, die ein bisschen was davon verstehen und sich da selber Trophäen herstellen können oder so. Klar. Aber ja, Wolf Biber Lux Kompetenzzentrum gibt's. Der Biber ist zum Glück auf dem Vormarsch wieder. Gerade wenn immer viel von der Wiedervernässung von Landstrichen und irgendwelchen Aubereichen und so gesprochen wird. Also der Biber hat eine wahnsinnig gestaltende Kraft landschaftlich.
Wird da nur drüber gesprochen oder ist das, was das Agenda ist in Thüringen?
Das ist Agenda und der Biber ist auch wirklich. Kann man schon von Erfolgen reden. Ne? Also da ist echt auf dem Vormarsch, ist natürlich stellenweise auch problembehaftet, ne? Weil Grundstücke überschwemmt werden und so weiter. Ne? Das ist ja halt die gestaltende Kraft des Bibers. Selbst artenmäßig ineinander, ne? Also zum Beispiel, ich kriege das ja immer nur am Rand mitten in den Diskussionen, aber der Biber ist zum Beispiel auch nicht gut für bestimmte Muschelarten, seltene Muschelarten, die in irgendwelchen Flüssen vorkommen und wenn es da Biber gibt, der da seine Dämme baut, dann ist das wohl manchmal auch nicht gut. Da sind schon komplexe Probleme. Aber der Biber fühlt sich eigentlich wieder ganz wohl in Thüringen.
Die gemeine thüringische Flussmuschel.
Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber es gibt Flussmuscheln in Thüringen, die sehr, 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 sehr selten sind, auch Flusskrebse und so weiter. Und da mögen nicht alle
die. Weil die Fließgewässer brauchen und keine Staugewässer vermutlich.
Kann sein, ja, dass da der Wasseraustausch nicht genügend ist. Oder wie gesagt, ich bin kein Biologe. Ich bin Jurist. Ich bearbeite da nur Fragen, die so rechtlich irgendwie.
Turbulation quasi, ne? Das.
Ja, natürlich. Also es ist alles nicht banal. Und wie überall, selbst wenn der Mensch zur Artenrettung antritt, ist es halt immer noch ein Mensch, der an irgendeinem System rumfuscht, ne? Selbst wenn es ein System ist, was irgendwie kaputt ist und so weiter. Selbst
wenn man es positiv meint, ne?
Sind manchmal Stellschrauben, die hochkomplex sind, ne? Also ich habe da wirklich Achtung vor den Leuten, die sich da Gedanken drüber machen.
Wahnsinnig interessant, Mike. Wir sollten uns vielleicht auch ab und an mal jemand mit Expertenwissen einladen, oder?
Ja, gern.
Also das ist natürlich vom, also ich habe da jetzt schon längerfristig drüber nachgedacht, das ist natürlich vom Verwaltungsaufwand schon wieder so eine Hürde, die ich uns nicht zutraue. Aber es würde natürlich diesen Podcast.
Du hast wieder immer so eine hohe Meinung von uns.
Ich bin,
aber du bist halt nur der realistischere von uns beiden.
Von Woche zu Woche beeindruckter davon, dass wir es tatsächlich schaffen, um 9 diesen Podcast aufzunehmen.
Ist schon eine Leistung. Ne? Also für Leute mit Terminkalendern, wie wir sie haben.
Also finde ich schon, dass da viel drin steht.
Und teilweise auch unter widrigsten Bedingungen, ne?
Ja.
So, haben wir uns immer selber auf die Schulter geklopft, aber mal wieder den einen oder anderen Gast. Ich war übrigens am Sonntag bei den Powerwolf-Jungs. Die hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast.
Stimmt, aber ich würde in Zukunft dann vielleicht weniger musikalische Gäste als vielmehr dann Fachgäste zu solchen Themen, wie eben das gerade mit dem Biber. Das wäre, also ich fände das jetzt sehr interessant, das mehr zu verstehen. Muss ich sagen. Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwie groß interessant jetzt wäre in diesem Kontext.
Also
und,
wenn man von der...
Und man müsste sich dann im Vorfeld ein Thema überlegen, was ja eigentlich unserem kompletten Konzept widerspricht. Das ist auch wieder so ein Punkt.
Also, wie soll ich sagen? Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, wenn du einen Experten zu irgendwas einlädst, dass du da Gedanken drüber machst. Du kannst auch irgendjemand von der Straße zerren und sagen, ey... Worüber weißt du was?
Wir könnten es ja aber, ey, pass mal auf, wir könnten das Konzept aber genauso weiterfahren, wie wir es hier machen. Ne? Leute unterhalten sich über Themen, von denen sie keine Ahnung haben. Ne? Wir nehmen einfach einen Experten für Biologie und stellen ihn dann Rechtsfragen oder so. Das wäre auch lustig.
Warum nicht? Oder ja, einfach Leute von der Straße zerren und fragen, hey, was ist deine... Erzähl mal. Du kannst dich jetzt mit uns 20 Minuten über irgendwas unterhalten. Vielleicht können wir das ja auch unserer Hörerschaft.
Dreckschweinfest in Alsdorf.
Dreckschweinfest in Alsdorf. Wie gesagt, 20.05.2024. Alle hin.
Das
hat jetzt von meiner To-Do-List wirklich fast den Groundhog Day in Punxsutawney verdrängt, wo ich unbedingt mal hin will. Von täglich grüßt das Murmeltier.
Ja, die Frage ist nur, ob du da wieder wegkommst.
Ne? Ja, das ist die Frage. Also ich habe nur neulich irgendwie gesehen, da wurde die Idee aufgeworfen, einen Groundhog Day 2 Film zu machen. Und halt aber genau den ersten Teil wieder zu veröffentlichen. Als Groundhog Day 2. Das wäre eigentlich so richtig mit fetter Videoöffe. Filmpremiere und alles aufgezogen. Neustart Groundhog Day 2 und es ist einfach der erste Film nochmal. Das wäre eigentlich ein cooles Statement. Mein Lieblingsfilm, wie gesagt.
Ich liebe den auch.
Ja.
Kann man gar nicht anders.
Versuchst du dich jetzt hier nur so bis zum Ende rauszulavieren oder hast du heute einen Kundenservice vorbereitet?
Einen Kundinnenservice habe ich, Mike.
Oh, okay, na dann bitte.
Aber allerdings muss man sagen, in dem Fall sind die Details des Lebens nicht ganz so ausgearbeitet, weil ich erkläre jetzt auch gleich warum. Es handelt sich diesmal um eine Persönlichkeit aus dem 15., 16. Jahrhundert.
Okay.
So, auch keine wirklich bekannte Person, sondern tatsächlich eine Person, die durch die Umstände, ja, du hattest ja auch einen Rechtsfall mehr oder weniger aufgegriffen und ich dachte, es war eine schöne Idee, ich möchte auch mal einen Rechtsfall aufgreifen, der einer Frau der damaligen Zeit, der auch eine spannende Wendung hatte oder beziehungsweise für die Zeit doch sehr interessant ist. Und zwar geht es um Anna Büchler. Anna Büchler ist 1497 geboren. Und zwar in Schwäbisch Hall.
Schwäbisch Hall.
In Schwäbisch Hall ist jetzt nichts aus der Region. Das war ein bisschen schwierig, in der Region so einen Rechtsfall zu finden, der jetzt irgendwie ein bisschen weniger bekannt ist. Aber ich bin darüber gestolpert und fand das sehr spannend. Und
ich ahne fast schon, in was für eine Richtung das geht, weil die Region und die Zeit, das tut bei mir immer sofort irgendeine. Egal, erzähl.
Woran denkst du da?
Also ich denke da sofort an Hexenprozess.
Und das ist es eben nicht.
Okay.
Und das ist sehr, sehr spannend, dass es nicht dazu kam.
Aber weißt du, was ich meine? Ja. Also diese Region, die Zeit, eine Frau mit einem normalen bürgerlichen Namen, wo ich jetzt nicht vermuten würde, es ist eine Adlige oder sowas.
Naja, das ist Schwäbisch Haller Stadtadel zumindest.
Ach so, okay, also Bürgertum.
Genau, also sie war Tochter des Bürgermeisters, des mehrmaligen Bürgermeisters, der es durch Immobiliengeschäfte wohl zu Reichtum gelangt, und durch den Reichtum kam dann eben auch die Würden, ne? Und der hatte eben diese Tochter, die Anna. Und die Anna, die hat beispielsweise als Beschließerin gearbeitet im Haushalt des Schenken Götz von Limpurg. Ganz kurz, was ist eine Beschließerin? Man muss sich vorstellen, an so einem Haus oder so einer Wirtschaft sozusagen, ne, da gab es ja verschiedene Positionen und Ränge und Stellungen, hierarchisch gesehen, die dann unterschiedliche Aufgaben hatten. Und die Beschließerin war quasi direkt dem Kämmerer unterstellt.
Okay.
Und allen anderen quasi praktischen Dienstgraden vorgestellt. Also der Kämmerer hat dann im Endeffekt über den Haushalt bestimmt. Und die Beschließerin hat es dann mehr oder weniger beschlossen, also in die Praxis umgesetzt, was dann mit den verschiedenen Aufgaben zu tun war. Ne? Also, okay. Also schon eine, also nicht die leitendste Funktion in diesem Haus dieses Adligen, sondern also zumindest so eine nicht ganz untergeordnete Stellung. Also ich denke, das macht auch, das zeigt auch die gesellschaftliche Stellung dieser Familie in der Zeit, ne? Also keine richtigen Reichsadligen oder so.
Ja,
das übrigens
ja.
Die
also kein Hochadel.
Nee, aber schon keine unbedeutenden Mini-Bürger so. Ja.
Also ja, das ist dann so die Garde, die dann schon irgendwann mal zu einem Von- und Zug gekommen sind, aber im Sinne von Verleihung durch den höheren Adel. Ne?
Ganz genau. So, jetzt sei noch ein anderer Punkt gesagt. Ich fand nämlich diesen Titel ganz interessant. Also warum heißt jemand Schenke Götz von Limpurg? Hat er sein von geschenkt bekommen oder was? Nee, das ist tatsächlich ein offizieller Titel, Schenk, lateinisch Pinkerna. Und kommt tatsächlich, was denkst du, Mike, woher kommt das?
Was, das Laterna?
Pinkerna. Nee, aber woher kommt der Begriff Schenk als offizieller Titel?
Ich glaube, dass das mit der höfischen Versorgung zu tun gehabt hat im gastronomischen Sinne, oder?
Mhm. Ist tatsächlich so. Also es kommt von, beziehungsweise wird auch tatsächlich Mundschenk genannt.
Mhm. Und also Mundschenk ist ja ein sehr, sehr einflussreiches Amt gewesen im höfischen System. Ja.
Absolut, also es war sehr, sehr wichtig, das hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Und zu den Aufgaben zählte damals eben den höfischen Weinkeller und die Weinberge zu kontrollieren.
Ja.
Und das war quasi so ein Weg von Ministerialen in dann auch Adelstand aufzusteigen. Hm. Also gab es eine gewisse Fluktuation. Allerdings zu dem Zeitpunkt gab es da keine Funktion mehr, die dann umgesetzt wurde.
Also einer der bekanntesten Mundschenk unserer Tage, den kennst du ja auch noch, Prigozhin von Putin, war das, ja auch
guter
der Kälterer so. Des Kremls und hat darüber Einfluss nehmen können.
Und ist dann auch quasi in den Adel aufgestiegen, hast schon
also das kann man durchaus vergleichen, weil es ist wirklich eine sehr, sehr hohe Vertrauensposition, ne? Und du hast da auch auf alle höfischen Bereiche, also ne, zum Beispiel dieser alte Spruch, ohne Mampf kein Kampf, ne? Also eine Armee, die nicht versorgt werden kann, mit der brauchst du gar nicht erst anzutreten. Da stellen sich Loyalitätsfragen gar nicht. Also Das ist zum Beispiel eine Sache, über die Prigozhin auch an Macht gekommen ist. Ne? Nicht nur und geschäftliche Kontakte und so weiter. Na, egal, nur so als kleiner Seitenhieb.
Auf jeden Fall, nee, also sehr guter Vergleich, muss ich sagen. Und diese Limpurg kann ich tatsächlich empfehlen, die gibt's noch, also die Ruine davon, oberhalb von Schwäbisch Hall, da bin ich natürlich draufgeklettert. Schöne Ecke, also solltet ihr mal besuchen. Und natürlich kam es, wie es kommen musste, es gibt ein Verhältnis zwischen Götz von Limpurg und der Anna Büchler. Das ist natürlich ein Problem. Ja, in der Zeit eine uneheliche Beziehung, dann auch noch zu einem Vorgesetzten.
Nicht standesgemäß.
Ah, schwierig. Es war dann eben so, dass ihr Vater davon nicht besonders begeistert war. Nach dem Tod der Mutter von Anna holte er sie dann in sein Hausstand zurück, als Haushälterin tatsächlich, und versuchte sie dann irgendwie unter die Haube zu bekommen. Was sie aber verweigerte, standhaft. Über Jahre. Und sie hatte auch grundsätzlich eine sehr starke Persönlichkeit wohl und hatte auch eigentlich, also ein relativ vernünftiges Ansehen in der Stadtgemeinschaft, weil sie in der Abwesenheit ihres Vaters tatsächlich wohl auch Entscheidungen für ihn übernommen hat. Und da quasi Regierungsgeschäfte möchte ich jetzt nicht sagen, aber in der Rolle des Bürgermeisters wohl vertreten da irgendwas gemacht. Also was ich erstaunlich finde, so als Frau und eigentlich Tochter, aber zumindest habe ich das so rausgelesen, und ist quasi in der Stadt wohl bekannt gewesen, weil sie wohl auch ein sehr extravagantes Äußeres hatte, war wohl auch sehr schön und hat eben auch mit Kleidung und Schmuck auf sich aufmerksam gemacht. Allerdings hat es nicht gereicht, um diesen Adligen längerfristig an sich zu binden. Beziehungsweise, also da gibt es unterschiedliche Quellen. In einer Quelle steht, er hatte dann irgendwann das Interesse an ihr verloren. In der anderen Quelle steht, er hatte dann währenddessen eine Ausbildung in der Kavallerie, wo er dann eben an verschiedenen Höfen unterwegs war. Und das ist natürlich problematisch, weil da muss man sich ja eine andere Liebschaft suchen. Was
ist das so?
Anna Büchler dann auch tat.
Ach, sie muss sich eine andere Liebschaft. Achso. Okay. Ich dachte.
Ja, selbstverständlich. Nein. Also sie war da eine durchaus moderne Frau und hat sich dann auf den Ritter Daniel Treutwein eingelassen. So, und dass das alles ein bisschen sehr modern war, lässt auch der eine Spruch, der überliefert wird, vermuten, nämlich von diesem eben jedem Ritter. Und ich bitte dich freundlich, nicht wieder die Wallfahrt zu St. Erasmus zu machen, weil ich sonst nicht im Frieden mit dir sein kann. Was er damit ausdrücken möchte, ist, dass er halt nicht so Bock drauf hat, dass sie wieder zu ihrem anderen Geliebten, nämlich dem Schenk Erasmus von Limpurg geht, ne?
Oh.
Naja. Also jetzt kommen wir zu dem juristischen Teil dieses Themas. Weswegen eigentlich so viel, also oder überhaupt was über sie bekannt ist. Es gibt zwei Punkte. Einmal eben die Liebesbriefe, diese sehr glühenden Liebesbriefe, die da ausgetauscht wurden.
Die sind noch erhalten, ja?
Ja, die sind erhalten und der Gerichtsakten wegen, die jetzt kommen.
Okay, warum Gericht?
Sie verklagte ihren Vater auf Unterhalt.
In welchem Alter?
Das ist tatsächlich jetzt nicht ganz klar. Also ich glaube, also der Punkt ist folgender. Ich muss das, dann muss ich jetzt ganz kurz vor. Das ist nämlich ganz interessant. Also dieser Prozess, es gab mehrere Prozesse, die in diesem Fall stattgefunden haben. Eine ganze Serie von Prozessen von 1525 bis 1555. In dieser Folge hat sie sogar die Stadt selbst verklagt. Dieser Fall ist eben deswegen so interessant, weil sich in diesem Zusammenhang etwas verändert hat an der Rechtsprechung. Früher war es so, wenn eine Frau keinen Ehemann bekommen hat, wenn der Vater sozusagen es nicht geschafft hat, sie unter Dach und Fach zu bringen, ja, dann hat sie halt ein Problem. Allerdings war es dann laut dem geltenden Recht des Schwabenspiegels
Oh, da bin ich sofort in meiner Rechtsgeschichte-Vorlesung
früh. War es dann wohl so, dass sie zwar ihre Ehre dadurch verlieren konnte, blabliblub, dass sie dann in Sünde lebte, klar, aber nicht den Anspruch auf ihr Erbe.
Hm.
Und er versuchte sie halt zu enterben, weswegen sie dann eben ihn wiederum auf Unterhalt verklagte. So, ne? Also er war so der Meinung, naja, dieser unmoralische Lebenswandel, sie hat ihn wohl auch bestohlen. Das steht auf der anderen Seite noch. Und da entwickelte sich jetzt halt für den Rest ihres Lebens tatsächlich eine Reihe von Prozessen, der dann auch außerhalb durch ein Reichsgericht geführt wurde, also außerhalb der Stadt, weil die Stadt natürlich dadurch, dass er der verdammte Bürgermeister war,
ja,
da entsprechend beeinflusst war. Und was glaubst du, war das Ergebnis dieser verschiedenen Prozesse, die da um das Erbe geführt wurden und um den Unterhalt und die sozusagen die Lebenssituation dieser Frau, die im Endeffekt eigentlich nur ihre eigene Lebensführung durchsetzen wollte und sich nicht von ihrem Vater dominieren lassen wollte, in einer Zeit, wie du richtig sagtest, wo Frauen dann halt
also
auf
einmal
einen Scheiterhaufen verbrannt wurden, wenn...
Ja, du hast ja schon von einer grundsätzlichen Bedeutung der Sache gesprochen, ne? Also kann es in zwei Richtungen gehen, ne? Entweder sind da emanzipatorische Grundsatzentscheidungen getroffen worden oder es war ja damals auch so, Ende 15., Anfang 16. Jahrhundert war ja auch, wo das die alten ritterlichen Werte mit dem neuen, mit den neu aufkommenden Überzeugungen und so weiter gekämpft haben, ne? Also dass der alte Adels- und Rittertum und das vordringliche Bürgertum, die immer reicher werdenden Bauern strebten auf und so weiter, kann auch ein Rollback gegeben haben, ne? Dass man die mal so exemplarisch ordentlich zurechtgekürzt hat, nach dem Motto, dem werden wir hier jetzt mal exemplarisch Einhalt gebieten. Ich glaube, eher in die Richtung ist es gegangen, dass sie eher verleumdet wurde, von höchster Stelle diszipliniert werden sollte, um da wieder patriarchalische Ordnung herzustellen.
Es ist passierte Folgendes. Ich hatte ja jetzt schon erzählt, sie hat ihren Vater bestohlen und das muss auch, also es muss krass gewesen sein an der Menge. Ich habe es jetzt nicht umgerechnet, aber unter anderem hat sie wohl eine Art Schuldschein gestohlen in Höhe von 1200 Gulden, die sie auch auf den Kopf gehauen hat.
Was bedeutet das im Kaufwert? Kann man das einschätzen?
Das wären umgerechnet in heutige Euro, wären das 11.000 Euro. Nein, Quatsch, beträgt 21.835 Euro. Das müssten 367 Gramm reines Gold gewesen sein. Die Kaufkraft im Mittelalter lag jedoch entscheidend höher und entsprach nach heutigen Maßstäben ungefähr 65.000 Euro. Also sie hat ihm quasi 65.000 Euro in heutiger Währung gestohlen und in Schmuck und Gewänder umgesetzt. So sagen es die Quellen. Ne?
Also sieht einer hübschen Frau 65.000 Euro auf jeden Fall besser aus als grauer Schuldschein in irgendeiner Schatulle, oder? Also
das ist richtig.
Na,
das ist egal. Richtig. Und offensichtlich hat es ja auch einen Investmentcharakter gehabt. Schließlich hat sie ja da auch ständisch höher gestellte Herren damit beeindrucken können.
Also so gesehen, ja, okay.
Ne? Also das sollte auch nicht der letzte Adlige gewesen sein, den sie als Liebhaber zählen konnte. Jedenfalls, pass auf, es war jetzt so, sie hat ihm halt diese Menge an Gold gestohlen, was dazu geführt hat, dass er sie dann aus dem Haus warf. Sie dann eben ihren Vater auf die Herausgabe des mütterlichen Erbteils verklagte. Ja, ich hatte ja erzählt, sie war gestorben.
Ja.
Und er versuchte ihr dieses Erbe vorzuenthalten, weil sie ja diesen liederlichen Lebenswandel an den Tag legte. Was auch immer das heißt, also hat quasi von irgendeinem Gericht bestätigt bekommen, dass er sie selbst fangen darf, was er dann tat und sie dann gefesselt nach Hall zurückbrachte. Ne? Was allerdings dazu führte, dass Schwäbisch Hall, also der Rat von Schwäbisch Hall, Büchler einfach aus dem Amt warf, weil er ja in ein laufendes Reichsgerichtsverfahren eingegriffen hatte.
Ach so.
Ja, also es war keine gute Idee. Also Geld weg und Amt jetzt auch weg. Und seine Tochter natürlich auch weg. Die floh nämlich nach Heilbronn, wo sie dann erneut klagte und dann auch noch einen Adligen heiratet, den Hans von Leutzenbrunn. So laut dieser wenigen Fakten, die wir haben, lief es dann doch irgendwie.
Hm.
Der Vater verstarb dann auch ziemlich bald und die Streitereien gingen aber weiter.
Mit
Anna
wem?
Hatte nämlich auch noch Geschwister.
Ach so, okay.
Hm. Ja. Und da gab es eben nach wie vor Erbschaftsstreitigkeiten, die dann tatsächlich so ein bisschen auch zugunsten von Anna beigelegt werden konnten irgendwie. Sie bezahlten ihr dann nämlich nochmal 1200 Gulden, sowie jährlich 80 Gulden und Nahrung und Weinbeteiligung als Unterhalt sozusagen.
Hauptsache Wein.
Klingt ja erstmal okay, weil sie hat ja wohl offensichtlich gewonnen.
Mhm.
Aber das war für Anna immer noch nicht genug.
Mhm.
Sie behauptete dann, dass sie diese Unterschrift zu dieser Streitbeilegung betrunken durchgeführt hätte und klagte erneut. Allerdings,
okay.
Also es sollte dann wieder in Schwäbisch Hall beigelegt worden. Auf dem Weg dahin wurde sie dann eingeknastet, konnte aber dann tatsächlich fliehen aus dem Schuldturm. Ich denke mal, es war der Schuldturm, weil sie halt wirklich auch hohe Schulden angesammelt hatte. Und zwar während in diesen Turm gerade Gitterfenster eingebaut wurden.
Das ist geil. Also da wurde im Gefängnis wurden da mal kurz die Gitterfenster ausgetauscht und alles, was da halt so rausgekreucht ist, war halt genau. So Kollateralschaden.
So, aber weißt du, die Geschichte ist ja immer noch nicht vorbei. Sie ist immer noch nicht vorbei. Ja, also sie ist jetzt nach 6 Wochen Haft aus diesem Schuldturm entkommen und schaffte es dann, unter den Schutz des Fürsten von Hohenlohe zu geraten, der dann verhinderte, dass sie dann wiederum an Schwäbisch Hall ausgeliefert wurde. Wo ich weiß nicht, wo sie in dieser Zeit war, ist vermutlich in Neuenstein, wo sie dann die nächsten Adligen heiratete, nämlich Johann von Sproland.
Wie auch da immer war das die mit von dem anderen dann offiziell geschieden, oder?
Keine Ahnung, diese Information liegt mir nicht vor. Mike.
Oder ist er gestorben bestimmt oder so?
Diese Information liegt mir leider nicht vor. Jedenfalls heiratete sie dann den nächsten. Dieser Hans von Leutzenbrunn war aber wohl auch nicht besonders betucht. Ne? Also wer weiß, was da passiert ist. Jedenfalls in dieser neuen Beziehung unter dem Schutz des Fürsten von Hohenlohe klagte sie dann erneut gegen Schwäbisch Hall.
Okay.
Und hat dann tatsächlich einen kaiserlichen Befehl zur Auszahlung ihres Erbes erhalten. Ja, allerdings erlebte sie dann das Ende des Prozesses nicht mehr, da sie dann 1551 starb. Aber das hat dann ihr Witwer dann zu Ende geführt.
Krass.
Also ein Rechtsstreit von, weiß ich jetzt nicht, wie viel waren es, 27 Jahren und eine Serie von Rechtsprozessen eines renitenten Weibsbildes des 16. Jahrhunderts mit Irrungen und Wirrungen diversen Adligen.
Also nicht unsympathisch, die Dame irgendwie. Ich weiß, also, ne, ich möchte ihr, glaube ich, na, wie soll man sagen, kann man ja fast sagen, nicht in ihre Venusfalle getappt sein. Aber jetzt so aus dem Distanz betrachtet nicht unsympathisch. Da klopft natürlich mein Herz für Rechtsgeschichte bei sowas. Das ist ja dann ein Parforce-Ritt durch das Gewohnheits- und Lehnrecht, durch den Schwabenspiegel und irgendwie aus der damaligen Zeit. Also wahnsinnig spannend. Wahnsinnig spannend. Und hat sie da, ist das bekannt, hat sie das auch selber betrieben oder ist sie da vertreten worden von Rechtskundigen?
Sie hat sich auf jeden Fall sachkundigen juristischen Rat eingeholt. Also musste sie. Also zumindest scheint sie sich wirklich sehr gut geschlagen zu haben in diesem gesellschaftlichen Kontext und mit diesem Hintergrund der gesellschaftlichen Ächtung, die durch dieses in Anführungszeichen lasterhafte Verhalten damit auch einhergegangen sein mag. Ein Autor nannte das, sagte sogar, also der Autor heißt Stephen Osmond, der hat nämlich eine Aufarbeitung dieser Geschichte geschrieben. Es gibt nämlich tatsächlich wenige Quellen, die das so analysieren. Es gab eine Quelle in der Schwäbisch-Haller Stadtchronik, die aber versucht hat, das Erbe dieses Vaters von ihr nicht nur auf politisch-wirtschaftliche Weise, sondern eben auch als aufopferungsbereiter Vater darzustellen. Und dieser Autor hat das mal aus einer anderen Perspektive betrachtet, dass es nämlich eben die ganze Zeit um dieses Erbe ging und der Vater sie sozusagen da um ihr Geld betrogen hat. So.
Ja,
und
ja.
Genau. Und er meinte, dass sie sich da möglicherweise geradezu heroisch geschlagen hat in dieser Serie von Prozessen.
Nee, also dass dieses Selbstbewusste, das auch auf rechtlichem Wege durchzusetzen, ne, und nicht nur irgendwie im ständischen Kontext intrigant und hintenrum beeinflussend, ne, wie das manchen Frauen aus der Zeit eben nachgesagt wird. Die hat ja im Prinzip nichts anderes gemacht, als damals ein selbstbewusster männlicher Bürger vom Stapel gelassen hätte. Ne? Also
ist auf deswegen. Jeden Fall so eine typische Persönlichkeit oder weibliche Persönlichkeit der Renaissance, würde ich sagen.
So, also ja, so, also so das stimmt, das spürt man. Also interessant, was aus so einem Charakter heute vielleicht geworden wäre. Wäre vielleicht eine sehr, sehr einflussreiche Person für die eigene oder für irgendeine andere Agenda mit solchen ja, positiv renitenten Eigenschaften, kann man ja fast sagen. Wie um Gottes Willen bist du auf diese Frau gestoßen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Lass mich kurz drüber nachdenken. Wie bin ich? Ach genau, ich habe nach eben Prozessen gesucht. Also historische Prozesse mit weiblichen Protagonistinnen. Und ein Podcast hat ihre Geschichte aufgegriffen. Und darüber, dass sozusagen dieser Podcast hier aufgegriffen hat, gab es dann mehrere Querverweise, wo ich dann eben so ein paar Texte zusammengefunden habe, die über sie sprechen.
Prozesse mit Frauen, da war doch bestimmt einiges Interessantes dabei.
Ja, also ja und nein, also weniger als ich gedacht hätte. Ich werde die Suche dahingehend aber noch ein bisschen fortsetzen, weil mich das tatsächlich sehr interessiert.
Ja.
Was es da vielleicht auch für, also ne, mir ging es auch darum, dass es vielleicht nicht ganz so deprimierend ist, der Ausgang. Also es ist jetzt kein 100% perfektes Ergebnis, sag ich mal. Aber es zeigt, dass man sich tatsächlich auch in der Zeit durchsetzen konnte. So, und noch ein kleiner, eine kleine lustige Anekdote. Ich habe dann auch herausgefunden, dass ich im ehemaligen Haus dieser Familie auch schon gegessen habe.
Ach,
im Büchlerhaus, ja.
Okay, krass.
Ist nämlich direkt am Markt. Also das ist schon prachtvoll, ne? Also die hatten schon Geld und Einfluss. Das,
ja, ja, glaube ich.
Muss man auf jeden Fall sagen.
Glaube ich. Aber was ich mich immer bei sowas frage, ne, wenn Leute damals festgenommen wurden und nach denen gefahndet wurde und so, wie um Gottes Willen haben die jemanden gefunden? Damals irgendwie im Mittelalter, wo keiner Personalausweis hatte, es gab keine Fotos. Das ist mir immer ein großes Rätsel. Ne? Also wie man die Identität von jemandem festgestellt hat, beziehungsweise jemanden habhaft wurde. Natürlich gab es auch gerade im Mittelalter so Flaschenhälse, ne, auf bestimmten Reisen.
Genau,
es ist ja wahrscheinlich, dass man durch den Gasthof durch muss oder an der Zollstation oder irgendwie sowas. Aber trotzdem bin ich davon immer fasziniert, wie da Verhaftung, Entführung und so weiter. Ich weiß, da muss es doch auch reihenweise falsche Leute getroffen haben, oder?
Also das war ja in ihrer Geschichte jetzt genauso, dass sie auf der Reise nach Schwäbisch Hall dann aufgegriffen wurde in so einer Gastwirtschaft. Also das ist ja genau das, was da passiert ist.
Ja, sehr, sehr interessant. Also da bin ich total fasziniert von sowas.
Also ich denke, man könnte in diese Geschichte noch tiefer einsteigen, was auch dieser Hermann Büchler, also ihr Vater, was der auch getan hat für die Stadt oder in der Stadt. Also das ist tatsächlich, ich glaube, es gibt sogar Romane oder einen Roman über diesen Zusammenhang. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, wer da schon mal drüber geschrieben hat. Also der Büchler hat an und für sich auch als Person selbst einiges auf dem Kerbholz. Also der hat wohl für die Stadt auch einiges getan und für die Unabhängigkeit von Schwäbisch Hall. Deswegen ist eben interessant, dass es da so Licht und Schatten zu dem gibt. Ne? Also ja, also 1922, wie gesagt, wurde da ein Buch geschrieben über eben den Hermann Büchler, wo ihr Fall eben weniger wohlwollend betrachtet wurde.
Ja, krass. Na, vielleicht hat der Autor auch eine renitente Tochter gehabt und hat da so ein paar Sachen reininterpretiert. Das ist ja oft auch so.
Also, wenn ihr das mal in Gänze lesen wollt, das Buch heißt Die Tochter des Bürgermeisters von Stephen Osmond. Und es ist tatsächlich schon ein bisschen älter, irgendwie 1997 oder so ist das erschienen.
Coole Sache. Vielen, vielen Dank für diesen Kundenservice. War sehr, 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 sehr unerwartet, aber umso spannender. Also habe ich mich sofort in meine Rechtsgeschichte-Vorlesung bei Professor Jaroschek zurückkatapultiert gesehen.
Ich hoffe, das war nicht ganz so wirr wie meine Erzählung gerade.
Na, ich fand das gut nachvollziehbar. War spannend. Ich danke dir dafür.
Ja, schön, dass es dir gefallen hat. Dann freue ich mich jetzt schon auf deinen Kunden- oder Kundenservice nächste Woche.
Na, ich mal schauen, was wir haben.
Ja. Okay. Schreibt uns doch gerne mal, welche Kundin oder Kunden euch komplett überrascht oder aus der Reserve gelockt haben, wo ihr so, weil du gerade gemeint hast, das hat dich überrascht so, ob ihr auch so überrascht seid von den Geschichten. Weil ich finde eigentlich das Coolste daran, wie wir das jetzt hier dann doch jetzt aufziehen, ist, dass wir einfach Geschichten raussuchen, die so unterm Radar laufen. Das ist eigentlich das Schönste irgendwie da dran, muss ich mal sagen. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß.
Ich denke, es werden jetzt bei mir in Zukunft auch nicht nur Sachen sein, die völlig unterm Radar sind. Also es ist ja auch immer interessant, vielleicht Leute, von denen man sogar schon mal was gehört hat, von denen irgendwie Aspekte mitzubekommen und Hintergrundgeschichten und so weiter. Es sollte immer einfach, also meine Prämisse ist einfach, dass es eine interessante Geschichte über jemanden ist, ja. Ne? Egal ob bekannt oder nicht bekannt. Aber in dem Sinne Aspekte, die auf jeden Fall unterm Radar laufen. Ja, doch, so kann man es dann doch verallgemeinern. Das stimmt. Ob es die komplette Biografie ist oder nur bestimmte Teilbereiche. Gut, mein Guter, ich werde mich mal zu meinem Kollegen Alexander Dietz aufmachen und neue HSB-Heldentaten schmieden.
Ja, bin ich ja mal gespannt. Bestell liebe Grüße.
Ja, mache ich.
Und vielleicht lässt du mich ja schon mal was hören, wenn du ganz gnädig
bist. Oh, naja. Sollte es dich interessieren, dann kann ich da gerne was kredenzen.
Na, immer doch.
Na,
meine Güte, wir haben heute aber überzogen. Das ist ja furchtbar.
Ordentlich, ist ein gutes Zeichen. Mal sehen, was ich alles rausschneide.
Bis dann.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Also, ne? Das, wofür man bezahlt wird, ist man dann auch vermutlich.